Elke, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview. Ich freue mich, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Dann gleich die erste Frage. Wer bist du denn? Stell dich bitte mal vor.
Oh Gott, das wird ja direkt kompliziert. Ja, also mein Name hast du ja gerade schon gesagt. Ich habe es jetzt einer Freundin, ja, also eine Freundin hat so den wahnsinnigen Begriff über mich geschaffen, dass ich eine Multikommunikatorin für Kunst bin, was ich einfach super fand, weil es hat mir immer extrem viel Arbeit bereitet oder Mühe bereitet, mich kurz und knapp vorzustellen, weil ich so unglaublich viel mache im Bereich Kunst. Aber im Großen und Ganzen, die große Klammer ist vielleicht einfach, dass es immer um Kunstvermittlung und Kommunikation geht. So, jetzt gerade im Moment bin ich, also ich habe natürlich vielleicht das Wichtigste, seit fast 7 Jahren habe ich mein eigenes Online-Kunstmagazin, habe ich selber herausgegeben und bin auch alleinige Autorin. Angefangen hat das Ganze mit Atelierbesuchen, die ich gemacht habe. Und das große Ziel des Ganzen, was ich immer verfolgt habe, war, möglichst viele Menschen für Kunst zu begeistern, Neugierde zu wecken und vor allen Dingen eine Sprache zu finden, die für jeden verständlich ist. So, das war etwas, das mich immer sehr gestört hat oder immer noch stört, kann man auch so sagen, hat sich nichts geändert, dass die Sprache über die Kunst für Insider ist. Und das fand ich immer sehr schade, weil ich bin auch so erst später zur Kunst gekommen und hatte das Glück eben, dass bei mir eben den richtigen Ton und die richtige Sprache getroffen hat, sodass ich voll dabei war und es auch liebe nach wie vor. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht kann ich das ja auch schaffen und Menschen für Kunst begeistern, die vielleicht vorher sich nicht getraut haben.
Bevor wir da jetzt tiefer eintauchen, habe ich noch drei Warm-up-Fragen für dich, damit unsere Zuhörer vielleicht ein klein bisschen mehr Einblick über dich als Person bekommen. Erste Frage wäre, dein Lieblingsgetränk? Alkoholisch, nicht alkoholisch, was ist es?
Also ich bin leider gern dabei, wenn es um alkoholische Getränke geht. Welches genau, das ist eigentlich so ein bisschen umgebungsabhängig und situationsabhängig. Also ich trinke eigentlich genauso gern ein gutes Bier wie guten Wein oder auch einen Cocktail. Also Cocktail habe ich gerade jetzt so Negroni für mich entdeckt. Trinke ich sehr gerne. Mhm. Ansonsten, wie gesagt, ich bin da sehr flexibel. Aber ich trinke natürlich auch nicht alkoholische Getränke. Nicht, dass das jetzt irgendwie falsch rüberkommt.
Okay. Wenn du eine Fähigkeit über Nacht erlernen könntest, welche würdest du dir wünschen? Es kann wirklich alles sein.
Dann würde ich gerne morgens aufwachen und fließend Englisch und Französisch sprechen können.
Das ist alles?
Das ist alles. Das würde mich wirklich schon total glücklich machen.
Okay. Also viele sagen immer fliegen oder Zeitreisen, aber einfach die zwei Sprachen.
Ja, ich glaube einfach, dass ich mit den zwei Sprachen so viele Erleichterungen hätte und noch viel mehr mit Menschen mich austauschen könnte, wo es jetzt so ein bisschen holpert. Es würde mir völlig reichen.
Ach, schön. Dein liebstes Hobby?
Oh. Also natürlich ist es auch schon wieder der Austausch. Natürlich, ich liebe es, mich mit interessanten Menschen auszutauschen über spannende Themen, wo ich vielleicht bisher vorher noch nicht drüber nachgedacht habe, wenn man das so als Hobby bezeichnen kann. Das ist eigentlich so das geistige Hobby. Und dann, damit man das Ganze auch irgendwie wieder verarbeiten kann, ist mein körperliches Hobby, dass ich sehr gerne joggen gehe.
Ach, schön. Also die Balance zwischen Sport und...
Richtig, das ist ganz wichtig. Also ich brauche die Bewegung genauso wie die Gespräche und dann geht es mir gut.
Ach schön, vielen Dank. Du hast es ja schon erwähnt, Multikommunikation Kunst habe ich auch auf deiner Instagram-Seite gesehen. Und jetzt würde ich doch gerne nochmal wissen, was das genau bedeutet. Ist es überhaupt möglich, das in ein paar Sätzen zu beschreiben?
Ich versuch's mal, indem ich vielleicht einfach mal sage, dass man das vielleicht in zwei Blöcke fassen kann. Einmal Multikommunikation im Sinne des Formats, dass ich einfach sage, so, ich mache es einfach vom Inhalt abhängig, welches Format ich auswähle, um die Kunst am besten rüberzubringen. So, das kann eben ein Text sein, das kann ein Posting sein, eine Moderation, ein Artist-Talk, das fällt mir jetzt noch ein. Also Podcast habe ich auch schon probiert, Podcast, also dass man schaut, was geht über Audio, was muss persönlich ablaufen, was kann man wirklich online machen, wo braucht es den direkten Kontakt. So, das ist das eine. Das andere ist natürlich Multikommunikation in Sachen Inhalt, dass ich mich also nicht festlege und sage, ich berichte nur über die bildende Kunst, sondern dass ich sage, ich berichte auch genauso über Architektur oder Design oder Tanz oder vielleicht auch mal Musik. Das habe ich noch nicht gemacht, könnte ich mir aber auch vorstellen. Und so ganz aktuell ist es natürlich auch im Bereich, also bin ich ja in einem ganz neuen Bereich unterwegs, dass ich, es ist aber keine Kunstvermittlung, sondern das ist dann eben eine Form, wo können neue Kunstorte geschaffen werden? Das ist ja auch noch wieder ein Thema. Also außerhalb der klassischen Orte, die man kennt, Museum, Galerie, Ausstellungshalle etc., bin ich seit einem Jahr Projektmanagerin bei der Firma Cura Concepts. Und wir entwickeln ganzheitlich ausgerichtete Kunstkonzepte für Kliniken und medizinische sowie soziale Einrichtungen. Und die große Idee ist eben damit auch einen, dass man einfach Kunst ja sehr sinnstiftend einsetzt im Bereich, dass es eben einen Beitrag leisten kann zur mentalen Gesundheitsförderung, eine bessere Atmosphäre zu schaffen, dieses Wellbeing-Geschichte, einfach Ablenkung zu schaffen, angstbesetzte Räume, eben eine Form der Ablenkung zu schaffen mittels Kunst. Und also es geht nicht so dieses Typische, was man kennt aus dem Krankenhaus, muss ich immer sofort sagen, so wir dekorieren und nehmen etwas aus dem Katalog, sondern wir entwickeln wirklich mit etablierten Künstlern neue Kunst für diese Orte. Und da ist es einfach ein großes, auch eine Form der Kommunikation, dass man also mit Kunst eine Kommunikationsebene schafft, auch für Patienten, Besucher oder Mitarbeiter, worüber man sich unterhalten kann. Also ist ja auch eine Form von Kommunikation, die geschaffen wird. Also insofern, es war nicht kurz zu beschreiben, deshalb war ich so dankbar für diese Wortschöpfung meiner Freundin, die dann mich einmal so vorstellt und sagte, Elke ist so, ich sage jetzt mal, Multikommunikatorin Kunst. Und dann habe ich gesagt, das schreibe ich mir sofort auf. Das wird jetzt meine neue Headline. Dann brauche ich nicht mehr viel erklären. Dann ist es eigentlich alles drin.
Ach, schön. Es ist tatsächlich, es umfasst tatsächlich das von dir jetzt Beschriebene, was du alles machst.
Ja, es ist etwas schwierig, das in so einem, ein neues Wort für mich war ein Elevator-Pitch, als ich dann vorstellen sollte, was ich bei Cura Concepts oder was Cura Concepts macht. Und ich hatte wirklich nur 3 Minuten. Und dann habe ich das runtergerasselt und dann wurde mir das Kompliment gemacht. Das war ein sehr guter Elevator-Pitch.
Das höre ich jetzt aber auch zum ersten Mal.
Echt? Also ich bin ja beruhigt. Ich hätte schon wieder irgendwas nicht mitbekommen, aber ich konnte mir dann im Nachhinein vorstellen, was er gemeint hat. Ich fand den Ausdruck auch eigentlich ganz cool, aber ja das war auch gerade erst passiert, ja.
Also eigentlich hast du jetzt schon mit der Vorstellung und mit der Beschreibung Multikommunikation Kunst meine nächste Frage schon beantwortet, die dann nämlich wäre, ob künstlerische Konzepte, egal ob jetzt komplex oder einfach, für alle möglichen Menschen zugänglich gemacht werden sollten. Und da hast du ja ganz klar Ja gesagt.
Ja, wobei eben das Thema Komplex, ne? Das Thema Komplex ist wieder, wenn das ist wieder so eine Eingrenzung. Na, ich sage jetzt mal, wenn wir jetzt im Krankenhaus ein Kunstkonzept entwickeln, dann darf das natürlich nicht inhaltlich komplex sein. Mhm. Dann muss es wirklich sehr über die visuelle und emotionale Ebene unmittelbar funktionieren. Und es darf jetzt nicht große Fragen aufwerfen, sondern es soll ja gut tun. So. Im Gegensatz dazu darf natürlich eine Ausstellung in einem Museum durchaus muss sogar auch komplexe Themen irgendwo darstellen. Aber da ist eben wieder, da wird es natürlich echt kompliziert, wie man die vermittelt. Ne? Also das ist natürlich immer eine Sache. Ich bin grundsätzlich dafür, dass komplexe Themen an den entsprechenden Orten auch bitte ausgestellt werden sollen. Aber da ist es halt so wahnsinnig schwer, wie macht man es, dass die Leute nicht abgeschreckt werden. So, ne? Das sind also ganz unterschiedliche Herangehensweisen oder Aufgabenstellungen, sage ich jetzt mal, die da zu berücksichtigen sind. Für welches Publikum und für welchen Ort mache ich eine Ausstellung oder eine Ausgestaltung? Ausgestaltung ist ja schon wieder was anderes als eine Ausstellung. Und ob sie temporär ist, ob sie dauerhaft ist. Das sind alles so Dinge, die muss man natürlich dabei berücksichtigen.
Und also ich kann mir das selbst nicht vorstellen, wie man für die breite Masse, aber das soll es dann wohl auch nicht. Das ist dann themenabhängig, konzeptabhängig, wer, wie, wo. Aber für die breite Masse, was wäre das zum Beispiel für eine Ausstellung?
Oh Mann. Ja, also ich will jetzt nicht dieses Wort, also Blockbuster ist ja einfach. Also sage ich jetzt einfach mal, wenn ich jetzt einen super bekannten Künstler habe, bin ein großes Haus, habe das richtige Budget, dann kann ich eine fette Blockbuster-Ausstellung machen und da kann ich es krachen lassen und Werbebudget rausknallen und super. Toll, soll es auch weitergeben, damit die Leute überhaupt ins Museum kommen. Bin ich auch absolut für. Aber welche Ausstellung könnte jetzt, also ist natürlich immer ein Mix, ist super. Also ich finde, im Moment stelle ich fest, was wirklich die Besucher in allen Altersklassen und, sagen wir mal, auch sozialen Schichten alle anspricht, habe ich im Moment das Gefühl, ist, wenn die Medien, die präsentiert werden, ein bisschen breiter sind als jetzt nur Malerei oder nur Skulptur oder nur Video, dass im besten Fall, also ich bin ein großer Fan von themenbezogenen Gruppenausstellungen, dass man also eine Ausstellung, eine Überschrift setzt und dann entsprechend dazu Künstler mit ihren Positionen auswählt, sodass eigentlich schon jeder Besucher, der diese Ausstellung besucht, der die Ausstellung sieht, schon sich selbst seine Gedanken dazu machen kann, warum diese Position zu der Überschrift passt. Welche Überschrift das jetzt genau ist, das ist natürlich aktuell eigentlich alles, was uns beschäftigt. Das kann alles sein. Das kann einfach, das kann diese große Thematik Digitalisierung KI sein, wo natürlich gerade unheimlich viele Menschen dran interessiert sind. Das kann auch das Thema Umwelt, Klima, was einfach im Moment wahnsinnig wichtig ist. Diversity ist schon langsam ein bisschen viel für meinen Geschmack. Feminine oder feministische Positionen immer noch wichtig. Da finde ich es aber dann wichtig, dass man auch irgendwo neue Ansätze findet, dass man irgendwo auch da Menschen abholt. Also man kann das jetzt schlecht sagen, so das oder das oder das. Also das ist grundsätzlich Dinge, die uns jetzt interessieren, finde ich super. Und ich glaube, das ist auch die Aufgabe der Kunst und der Institutionen, dass man damit die Menschen abholt. Also das ist im zeitgenössischen Kontext. Ich bin ja ganz klar da zu verorten und nicht jetzt in der klassischen Moderne. Da sind natürlich ganz andere oder Antike oder gehen wir noch weiter. Das sind andere Themen, da bin ich. Die habe ich zwar studiert, aber auch genauso schnell wieder so zur Seite. muss man wissen, damit man die Bezüge herleiten kann. War auch alles toll und spannend, aber das sind nicht so die Ausstellungen, die mich persönlich jetzt so gerade so wahnsinnig interessieren.
Ist es auch manchmal so, dass Künstler auf dich zukommen und fragen, kannst du was für mich organisieren? Kannst du irgendwie eine Ausstellung für mich organisieren oder geht das immer andersrum?
Also Ausstellung organisieren ist ja so der Beruf des Kurators. Und da habe ich mich tatsächlich noch nicht drin ausgetobt. Ich glaube auch nicht, dass das so... Es ist ein großer Markt an guten Kuratoren da und sich da jetzt zu etablieren, das würde also wirklich jetzt auch eine ganz andere Fokussierung erforderlich machen. Und mein Fokus ist jetzt wirklich ganz klar in dem Thema eben Kunst im Krankenhaus. Und ich möchte mich da jetzt auch nicht noch weiter thematisch irgendwo ausbreiten. Das sollen jetzt die machen, die da fit drin sind. Mhm. Insofern werde ich von Künstlern da auch nicht zu angesprochen. Ich bekomme in der Regel überwiegend sehr viele Einladungen natürlich in Ateliers von Künstlern, die gern eine Berichterstattung sich wünschen und oder auch Einladungen zu Ausstellungseröffnungen, wo sich dann die entsprechenden Häuser wünschen, dass ich darüber berichte. Aber ja, ich sage jetzt mal, dass das Schöne an meinem Art-Dialog ist, dass ich da völlig independent bin und mir aussuchen kann, über wen oder was ich berichte. Aber ich freue mich zum Beispiel nächste Woche, also ich wurde jetzt eingeladen, habe ich mich tierisch drüber gefreut, aufgrund zweier Art-Dialoge, die ich gemacht habe. Zum einen über Richard Siegel, den Choreografen, und Flora Miranda, die auch unter anderem seine Kostümbildnerin ist, ansonsten aber auch Fashion-Designerin ist. Und die beiden arbeiten zusammen mit einem bildenden Künstler auch noch fürs Bühnenbild in Antwerpen jetzt für ein neues Stück. Und da ist nächste Woche Eröffnung. Und da wurde ich tatsächlich dann auch eingeladen, auch wirklich aber mit ganz viel Aufwand. Also den war wirklich anscheinend wirklich wichtig, dass ich komme. Die machen richtig Aufwand, also mit Terminen, mit den Tänzern, Backstage und alles drumherum wird übernommen an Kosten, was einfach auch so ein Thema ist, was meine, muss ich jetzt aufpassen, was ich jetzt sage, damit das nicht zu kritisch rüberkommt, aber es ist natürlich immer schön, kann ich mir vorstellen, dass viele daran interessiert sind, kostenlose Werbung zu bekommen, aber es geht natürlich nicht. Ne? Ich sitze also wirklich lange an meinen Texten und es ist viel Arbeit und auch so gern ich das mache, aber so gerade so Reisekosten und sowas sollten dann schon auch bezahlt werden. Und das wird in den seltensten Fällen angeboten.
Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das ein sehr schönes Gefühl ist, wenn jemand auf dich zukommt und dir tatsächlich alles bezahlt und du merkst, wie wichtig es ist, dass du jetzt dahin fährst. Ja. Also das ist wirklich, glaube ich, ein tolles Gefühl.
Ja, das ist einfach jetzt eine Form von Wertschätzung, ja. wie ich sie selten erfahre. Also ich hatte auch, ich kriege das mit der Zeit nicht mehr so ganz auf die Reihe. Wegen Corona schmeiße ich alles durcheinander. Aber ich war, ist auch noch nicht so lange her, glaube vor 2 Jahren, auch tatsächlich nach Istanbul mal eingeladen, als die Contemporary Istanbul das erste Mal am neuen Platz stattgefunden hat. Da war es tatsächlich auch so, dass sogar auch so eine Reise mit allem drum und dran übernommen wurde, war ich auch sehr stolz drauf. Mhm. Aber das kommt eben selten vor, weil es einfach, betrifft aber nicht nur mich persönlich, also das muss man jetzt auch gar nicht so sehen, es ist einfach, die Kreativbranche neigt dazu, die Menschen auszunutzen. Mhm. Und das ist etwas, was ich bei allem Schönen, was man dort erlebt, was mich zwischendurch ärgert.
Verständlich. Ja. Ich weiß aber auch gar nicht, wieso das so, so manifestiert wurde, dass egal ob jetzt Künstler, Architekten oder dass diese absolute Hingabe zum Job einfach vorausgesetzt wird. Also als ob das eine Art Hobby wäre und die nicht bezahlt werden müsste.
Ja.
Also wir machen das aus purer Leidenschaft und nicht, weil wir davon leben müssen.
Genau, wir dürfen dankbar sein, dass wir das machen dürfen. Ja.
Ja.
Ja, so ist das.
Also das wundert mich doch schon sehr. Mal angenommen, du wirst jetzt zu einer Ausstellung eingeladen und da sind wahnsinnig kontroverse Themen. Wie kommunizierst du das? Oder ist sowas schon mal vorgefallen? Wenn ja, was war das für ein Thema und wie hast du es kommuniziert? Oder hast du auch schon mal gesagt, nee, tut mir leid, also hierüber kann ich jetzt nichts sagen. Da gibt es von mir keinen Text.
Nee, also ich finde ja schon interessant, wenn auch irgendwas vielleicht mal Irritation hervorruft. Sagen wir, machen wir es mal ein bisschen niederschwelliger, dass man irritiert. Da suche ich mir auch gerne Künstler aus, die das tun. Und wie gehe ich dann heran, dass ich also meist auch im Intro schon damit anfange, dass ich irritiert war. Also ich schreibe ja auch sehr aus meiner persönlichen Sicht. Also immer so als Erlebnisbericht, so um damit auch zu versuchen, eben die Situation auch so ein bisschen zu spiegeln, in der ich mich da befunden habe. Und wenn ich das dann so aus meiner Perspektive schreibe, habe ich schon oft so als Feedback bekommen, dass sich die Leser dann sehr abgeholt fühlen und auch bereit sind oder dass sie sagen, ach ja, stimmt, so hatte ich das auch. Aber wenn ich das dann so lese, wie sich das Ganze auflöst und klärt, dann bin ich auch schon wieder ruhig so. Wenn ich natürlich jetzt über etwas schreibe, was insgesamt in einer kontroversen Diskussion gerade ist, dann gehe ich da journalistisch ran, dann gehe ich da so ran, dass ich also, mache ich auch immer, dass ich verschiedene, was ich finde an Texten und Informationen, dass ich das recherchiere, daraus mir meine Essenz herausziehe, was für mich jetzt wichtig ist, um sowohl objektiv als auch subjektiv zusammenzubringen. Also ein bisschen so in der Essayform, sagen wir es mal so, das ist eine Essayform, in der ich schreibe, die also, wenn kontroverse Themen da sind, möglichst alle Seiten berücksichtigt und dann daraus schöpfe ich dann aber mein persönliches Fazit und das kommuniziere ich dann auch.
Musstest du in der Anfangsphase auch Jobs machen, die dir jetzt so gar nicht gefallen haben? Also über Themen berichten, die jetzt absolut nicht dein Ding waren?
Also wie gesagt, das war ja, ich habe es ja parallel gemacht zu meinem Promotionsstudium, habe ich angefangen. Und da war sowieso der Fokus auf dem Studium eigentlich. Das war so mein Hauptding und das lief so nebenbei. Das war überhaupt nicht mit der Ausrichtung, das kommerziell zu betreiben zuerst. Und deshalb habe ich mir da musste ich auch keine Jobs annehmen. Ich habe vielleicht mal hier und da mich belabern lassen, dass man mir so Tipps gegeben hat, schreib doch mal über die oder den, dann kommt, das bringt dich total nach vorne, wo ich dann eigentlich schon beim Gespräch gedacht habe, oh Mann, ey, das hättest du besser nicht gemacht, so, weil bei mir ist dieses Authentische total wichtig und wenn ich merke, dass mich das nicht begeistert, was ich da gerade höre oder sehe, habe ich auch das Gefühl, wird der Text nicht gut. Oder auch ein Posting wird nicht gut. Also es ist tatsächlich auch auf ganz niedriger Ebene wie so ein blöder Insta-Post, habe ich schon das Gefühl, der wird schlecht.
Mhm.
Und habe ich auch schon oft Dinge einfach mal online gestellt, sofort wieder gelöscht. Ich gedacht habe, nee, will ich nicht, ist irgendwie doof. Weiß ich auch nicht. Ist irgendwie, nee, da bin ich so, mit den Themen bin ich mal so ein bisschen verwöhnt, weil ich habe einfach schon so tolle Leute getroffen, dass ich denke, ich musste es nie machen und ich möchte es auch nie machen. So.
Ach, schön. du hast es auch schon angesprochen, der Trend in der Kunstszene, Digitalisierung. Gibt es da noch andere Trends oder mit welchen Medien kommt diese Trendsetzung auf uns zu? Und
Ja, ich sag einfach mal, die Kunst kann man auch in der ganzen Geschichte immer zurückgehen, hat sich verändert mit den neuen Medien, die entwickelt wurden. Weil logischerweise diese Medien unser Leben verändert haben. Jetzt haben wir natürlich gerade im Moment wirklich, es rollt eine Lawine über uns hinweg in einer Geschwindigkeit, dass man zwischendurch in einem Mix aus Angst und doch die Chancen, die es mit sich bringt, so, das geht mir ja nicht alleine so oder dir, das geht ja allen so. Insofern natürlich auch den Künstlern. Ich sage jetzt mal, der Trend, den ich sehen kann, ist, dass man nicht mehr, das ist also die jungen Künstler, dass man da selten einen Künstler trifft, der nur Maler ist oder nur Fotograf ist oder nur Videoartist ist oder nur Bildhauer ist. Also der Trend geht zum Mix, Mixed Media. Und das bestätigt jeder Künstler eigentlich immer mit dem Satz, die Botschaft bestimmt das Medium. Und das ist, glaube ich, der neue Trend. Dass man sagt, man kann nicht sagen, dass sich jetzt die Kunst verändert. Es wird nach wie vor jedes Einzelne von dem, was ich gerade aufgezählt habe, wird gemacht. Aber man ist offener zu wechseln, zu switchen. Oder auch, ich glaube, was auch so Künstlerkollektive vielleicht, dass die sich mehr bilden, dass sich wirklich Künstler zusammenfinden aus verschiedenen Fachbereichen und dann gemeinsame Projekte entwickeln. So, das finde ich ist so was oder es wird mir gerade mehr bewusst und ich habe es, weil ich einfach gerade ein Künstlerkollektiv besprochen habe, der neue Art-Dialog, der erscheint jetzt gerade am Sonntag oder wird am Sonntag erscheinen. Und da fiel mir so auf, dass das so etwas ist, was ich auch mehr beobachte, diese Kollektive, die sich für Projekte zusammenfinden. Aber ansonsten Trend muss man immer ganz vorsichtig sein. Also die Kunst entwickelt sich selbst und das ist auch gut so. Und man kann einfach nur drauf gucken, beobachten. Mhm.
Aber dann stehen ja die Chancen für junge Künstler, die tatsächlich jetzt in Anführungszeichen nur malen, das ist ja dann schon schwierig, oder? Mitzuhalten.
Ja, finde ich schon. Also auch wenn mich jetzt vielleicht alle Maler jetzt schlagen, aber ich finde es schwierig. Mhm. Das muss dann schon eine Position sein, die inhaltlich so dermaßen stark ist oder ästhetisch, dass sie was Neues setzt. Und es ist so schwer für Künstler. Das ist ja, jeder Künstler möchte etwas Neues schaffen. Und was will man jetzt noch Neues schaffen? Das ist wirklich wahnsinnig schwer. Und dann auch noch sich in einem Medium zu bewegen, das schon so unendlich alt ist. Da gibt es ganz wenige, die das schaffen, die da wirklich eine neue Ästhetik reinbringen oder so. Und natürlich gibt es die, aber das sind absolut die super Ausnahmeerscheinungen.
Ja, ich habe auf Instagram ein Foto von dir mit Jonathan Mese gesehen und ich bin absoluter Fan von ihm. Und also, ja, sowas müsste das dann sein.
Ja, er hat ja schon, aber er ist natürlich auch nicht nur Maler, ne? Das muss man auch ganz klar sehen. Ja. Er ist vor allen Dingen ein Performer und ein, auch Multimedia-Artist, der macht Bühnenbild, er malt, er macht vor allen Dingen seine Manifeste, alles entscheidend sind und über allem stehen und das zieht er durch. Ne? Und ich bin auch Riesenfan vor allem von seiner Person. Ich liebe ihn einfach. Der ist einfach so wahnsinnig nett. Und er war einer, er hat mich ja ganz früh, da hatte ich vielleicht, sagen wir mal, vier Artikel online. Und habe ich bei ihm angefragt, habe gedacht, naja, der sagt sowieso nein. Ist ja totaler Quatsch. Ich habe überhaupt keine Referenzen. Und dann, hat er zugesagt. Und dann war das ein Wahnsinns-Atelierbesuch. Wirklich, er war sowas von toll. Werde ich mein Leben nicht vergessen. Ich glaube, ich war 4 oder 5 Stunden war ich da. Und seitdem, also wir sehen uns auch irgendwie so immer mal wieder irgendwo. Und ja, freuen uns dann auch immer, wenn wir uns wiedersehen. Und ja, ist eine besondere Person. Also nicht nur ein toller Künstler, sondern auch einfach ein wahnsinnig toller Mensch.
Das glaube ich sofort. wie gehst du denn sicher, dass die Botschaften, die die Künstler ausdrücken möchten, auch wirklich von dir richtig kommuniziert werden?
Das ist jedes Mal, wirklich jedes Mal immer mein großer Angstfaktor, wenn ich so einen Text fertig geschrieben habe, dass ich denke, oh Mann, nicht, dass ich jetzt irgendwas darin gesehen habe, ich gender ungern, wenn ich spreche, das bitte ich zu berücksichtigen, hat nichts mit meiner Einstellung zu tun. es ist für mich, um sicherzustellen, dass ich nichts Falsches online stelle, auf jeden Fall immer ganz, ganz wichtig, und das sage ich jedem Künstler, wenn wir so miteinander sprechen, dass jeder Text, bevor er online gestellt wird, wird zur Autorisierung nochmal zugeschickt. So. Das ist ganz entscheidend, weil es kann, sagen wir mal, ist Gott sei Dank, toi, 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 noch nie passiert, dass ich die Botschaft falsch verstanden habe. Da bin ich ja schon mal sehr stolz drauf, dass das wirklich bisher immer geklappt hat. Aber es kann natürlich immer mal sein, dass ich auch in der Wortwahl vielleicht genau irgendein Adjektiv nutze, was der Künstler, die Künstlerin nicht leiden kann im Zusammenhang der eigenen Arbeit.
Ja.
Das kann ich natürlich, das weiß ich nicht im Vorfeld. Aber das, dann gebe ich dann immer, stelle ich frei oder ich sage so, ihr bekommt den Text, ihr dürft ändern. Es ist eine offene Word-Datei, schreibt rein. Und wenn jetzt irgendwie was ist, wo ich jetzt gar nicht mit einverstanden bin, dann sprechen wir nochmal drüber. Und das kann dann eigentlich nur sein, dass ich sage, können wir das an einer anderen Stelle, dass der Story-Aufbau nicht kaputtgeschossen wird. Das ist sowas, was mir mal passiert ist. Dass ein Künstler dann da so viel reingeschrieben hat, lag aber auch daran, dass es ein englisch geführtes Interview war, was ich dann in Deutsch geschrieben habe, was wieder zurück übersetzt worden ist. Und das birgt unheimlich große Gefahren mit sich, dass auch inhaltliche, dass das irgendwie nicht mehr so ist, wie ich es eigentlich sagen wollte.
Ja.
Und wenn dann die Story über, dass der Aufbau kaputt gemacht wird, dann wird es schwierig. Aber zurück zu deiner Frage, Botschaft, Gott sei Dank bisher immer richtig erfasst.
Aber das ist auch, ich glaube, also wenn ich jetzt das machen würde, könnte ich das nicht veröffentlichen, ohne nochmal das zurückzuschicken und dass jemand nochmal drüber guckt, ob das jetzt wirklich alles so richtig.
Ja.
Also weil die Gefahr ist ja so groß, dass dann. Also
ja, ich sag mal, im normalen Journalismus bleibt in der Regel diese Zeit nicht.
Ja.
Ne, mit dem Hin- und Herschicken. Das ist eben mein großer Vorteil, dass ich das selbst bestimmen kann mit der Zeit. Ich nehme sie mir gerne, weil ich eben auch möchte, dass der Künstler, die Künstlerin auch damit happy ist. Ne?
Ja.
Also ich möchte ja auch, ich schreibe ja nicht nur für mich. Ich schreibe ja auch, um jemanden zu promoten und zu featuren. Und dann muss es irgendwie so sein, das tut ja keiner, wenn der mit dem Text nicht happy ist.
Ja, genau. Wie lange braucht es, also diese Zwischenpause dann, du schickst den Text, wie lange ist so das Feedback, wie lange muss man da warten?
Ganz unterschiedlich.
Ganz unterschiedlich.
Ganz schlimm, und das ist auch wirklich das Allerschlimmste, diese Wartezeit.
Ja.
Also ich bin dann immer, ich werde ja schon immer schlauer, ne, dass ich also entweder eine Frist setze oder dass ich zumindest sage, tu mir bitte einen Gefallen, mach einfach nur wenigstens mal so Daumen hoch Seite oder nach unten, ist Gott sei Dank nach unten noch nie passiert, dass ich einfach für mich so ruhig werde, ne? Dass ich dann weiß, okay, weil in der Regel, wenn ich so einen Text rausgebe, bin ich selber sehr happy damit und dann möchte ich das auch gerne teilen,
ja,
mit dem jeweiligen Protagonisten. Und wenn ich dann so lange warten muss, das hängt natürlich einfach davon ab, wie viel Zeit die haben. Ne? Die müssen sich ja dann auch hinsetzen und das Ganze in Ruhe lesen und möchten mir das dann vielleicht auch direkt komplett eben überarbeitet zuschicken. Oder mir fehlen Bilder. Dann sage ich aber, bitte sag einfach, guck einfach erstmal Inhalt, okay, und den Rest machen wir dann. Ja, also das Schlimmste, längste war, glaube ich, eine Woche Wartezeit. Da bin ich fast gestorben. Da habe ich gedacht so, oh Mann, jetzt ist es passiert. Das war jetzt der erste Das war jetzt der erste, der wirklich in die Hose gegangen ist. Und dann kam eigentlich immer nur so, nein, ich habe einfach so viel zu tun gehabt, Ausstellungsvorbereitung oder sonst irgendwas. Ja, aber da muss man durch.
Ach, schön. Jetzt kommen wir zu meinem persönlichen Lieblingsthema. Oh. Inwieweit denkst du, dass die Kommunikation sich jetzt nicht nur im Kunstbereich, sondern allgemein verändern wird in Bezug auf Artificial Intelligence? Und gibt es irgendwann überhaupt noch Künstler oder macht das auch eine KI dann?
Nein, die wird es immer geben und die sind wichtiger denn je mehr wir damit umgehen. Also das ist, weil das ist, das Analoge ist das, was wir unbedingt zum Ausgleich brauchen. Also das wäre furchtbar, wenn das alles über KI erstellt werden würde. Es braucht auch die Skills, die handwerklichen Skills und auch die ganze Auseinandersetzung, um KI auch richtig einzusetzen. Also insofern, da bin ich absolut mir sicher, dass das nicht ohne Künstler, Künstlerin sich weiter fortsetzen wird. Die Kommunikation von uns wird sich rapide verändern, tut sie ja schon. Wie gesagt, Vorteil ist natürlich auch wieder um zu meinem, ich möchte gerne morgen aufwachen und die Sprachen fließend können, ist das für mich natürlich ein Träumchen, was man jetzt so gerade mit KI machen kann in Sachen Übersetzung. Also das heißt, die Kommunikation unter den Sprachen wird sehr viel einfacher werden, glaube ich. Also insofern, dass wir vielleicht noch besser eben mit der ganzen Welt kommunizieren können. Und aber das Schlimme ist eben, dass man darüber vielleicht auch weniger den Anspruch hat, die Sprache auch wirklich zu lernen. Das fände ich jetzt schrecklich. Ich glaube aber, dass es so sein wird. Und natürlich ist es ganz furchtbar, als jemand, der gerne sich mit Sprache beschäftigt, dass es so wahnsinnig einfach ist und immer einfacher werden wird, nicht mehr selber seine Gedanken schriftlich zu formulieren, sondern das über die KI laufen zu lassen. Das heißt, meine große Befürchtung ist eine weiter voranschreitende Verdummung, die ja jetzt schon deutlich erkennbar ist und auch dieses immer schnellere, nicht nachdenken, alles am besten nur noch Sprachmemo, damit man auch möglichst die Textnachricht sich schon mal spart, führt dazu, dass man eben die Sprache verlernt und auch vor allem nicht die Sprache verlernt, sondern dass man die Reflexion über das, was man selber geschrieben hat, das ist einfach am besten über Schreiben. Funktioniert es am besten, dass man sieht und auch mal lesen kann, was habe ich denn da eigentlich gedacht in dem Moment? Und das sehe ich als riesen Problem. Unabhängig davon, also ich glaube nicht, dass, also es wäre schrecklich, wenn es weiter so liefe, dass wir nur noch über Bilder kommunizieren. Schnelle Bilder, schnelle Postings, schnellen Fun und so weiter und immer mehr die kontroversen Themen, um das vielleicht nochmal so aufzugreifen, dass man die immer mehr wegschiebt, vor allen Dingen aus dem Freizeitbereich, dass bitte da nur alles positiv und klasse ist. Das sind so Formen, das sind ja Dinge, die passieren über Kommunikation. Also wenn ich möchte jetzt hier keine politischen Debatten an einem Samstagabend, wenn ich schön ausgehe, führen. Das finde ich jetzt auch anstrengend. Aber wenn man sich nur über Smalltalk austauscht, das sind so Momente, wo ich dann denke, ach, da wäre ich jetzt einfach lieber zu Hause alleine. Das finde ich so ein Trend, stelle ich bei mir fest. Ich habe das Gefühl, das wird immer schlimmer. Ich hoffe, dass irgendwann da so ein, vielleicht doch mal irgendwie sowas passiert, wir müssen noch mal ganz weit zurück, wir fangen noch mal von vorne an und gucken mal, was wichtig ist. Aber gut, ich glaube, das ist nicht aufzuhalten, leider.
Und was, also zum Beispiel ChatGPT, könnte der dich ersetzen in deinem Schreiben über eine Ausstellung, die du gesehen hast. Also es braucht ja dann nur jemanden, der irgendwie ein paar, schreibt mir das und das und das zusammen. In der Ausstellung ging es, glaube ich, um das und das Thema und dann kommt da ein Text raus. Befürchtest du, dass das irgendwann zu einem Problem werden könnte?
Ja klar, ist doch jetzt schon. Mhm.
Und können wir irgendwas dagegen machen oder werden wir einfach irgendwann ersetzt?
Also genau das Thema hatte ich tatsächlich gestern Abend, haben wir auch drüber nachgedacht. Also im Moment sehe ich, ich habe es ja ausprobiert auch, ja, das ChatGPT schreibt verdammt gut. Schreibt verdammt gut und mit den richtigen Kurzbefehlen schreibt es ja auch um. Und es fehlen im Moment eben noch viele Informationen. Gott sei Dank. Die werden aber natürlich eingepflegt werden. Je mehr Leute es nutzen, desto mehr Informationen kommen rein, desto besser kann der Algorithmus arbeiten. Ich glaube, ich hoffe, dass das Thema Authentizität, eigene Sprache finden, also das, worum ich eigentlich mich die ganze Zeit bemühe, dass ich wirklich so ein Alleinstellungsmerkmal in der Art und Weise, wie ich schreibe, entwickelt habe, dass man darüber vielleicht eine Chance hat, aber auch das kann ChatGPT, wenn es schlau ist, wenn es gefüttert ist, es brauchen nur genug Texte von mir drin zu sein und dann sagt man, schreibe wie Elke Backes und dann schreibt er wie Elke Backes und dann bin ich ersetzt. Ja, doof. Ich hoffe, ich kriege das nicht mehr so schlimm mit. Aber wie gesagt, wenn man die ganze Zeit nur in der Angst unterwegs ist, was passieren könnte, dann brauche ich morgens nicht mehr aufzustehen. Also im Moment freue ich mich noch an den Vorteilen, die ChatGPT jetzt gerade schon mit sich bringt. Also ich habe jetzt gerade tatsächlich, was schrecklich ist eigentlich, aber ich habe es auch wirklich als Headline drüber geschrieben. Ich habe meinen nächsten Text ins Englische von ChatGPT übersetzen lassen und bewusst nicht redigiert. Steht drüber. Das ist ein Experiment. Der ganze Text ist ein Experiment. Es ist auch der erste Text, den ich ohne Fotografin, wo ich einfach hingefahren bin, also zu Pegasus Product in Berlin, Künstlerkollektiv, und hatte eigentlich überhaupt gar keine Zeit, einen Text zu schreiben. Ich hatte aber wahnsinnig Bock, die im Atelier zu besuchen und hatte gesagt, du oder ihr, ich verspreche euch nichts. Ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt. Eigentlich habe ich keine Zeit, einen Text zu schreiben. Und dann war es aber irgendwie, und ich hatte nur mein Handy dabei. Wir hatten natürlich auch niemanden, der uns fotografieren konnte. Dann habe ich mir das alles, wie gesagt, ich nehme es mal auf, man weiß ja nie. Und hatten Gott sei Dank eine andere Künstlerin, die auch sich das Atelier geteilt hat. Die hat ein Foto von uns gemacht, also hatten wir immerhin ein gemeinsames Foto. Und ich hatte meine Aufnahme. Und dann saß ich da, habe gedacht, irgendwie, ich glaube auch beim Joggen, hatte ich den Text im Kopf. Ich hatte irgendwie diesen Text im Kopf, wie der aussehen könnte, müsste. Und dass das alles so ein bisschen schräg sein müsste, wie die Künstler selber. Und ich dachte, schräg, Experiment. Da mache ich das jetzt mal mit ChatGPT in der Übersetzung. Ich habe normalerweise ein Lektorat dran und eine Übersetzerin dran. Und weil ich ja ganz klar gesagt habe, nee, das muss jetzt so schnell und kostengünstig wie nur möglich, habe ich es jetzt an einem Tag runtergeschrieben. Habe ich noch nie geschafft. An einem Tag runtergeschrieben, meine Handyfotos eingesetzt, kombiniert mit Fotos, die ich finden konnte von Pegasus Product. Und habe ich auch gesagt, ich sag mal, ich lasse das Übersetzen von ChatGPT, wir schreiben es drüber, das ist, das rundet das Experimentelle ab, dass wir das einfach ausprobieren. Und was soll ich sagen, die Übersetzung ist, also für mein Sprachverständnis, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und sie ist, wie gesagt, nicht überarbeitet. Ich glaube, ich habe höchstens Eigennamen, habe ich nochmal geschaut, ob die wirklich auch richtig übernommen wurden im Schnitt, also im Schriftschnitt und so. Aber ansonsten, Wahnsinn.
Ja.
Das bedeutet natürlich, ja, ich will kein Übersetzer sein gerade, ne?
Nee, nie.
Also da sehe ich schon mal einen Berufszweig wirklich, wegbrechen.
Ja, ja.
Das ist schlimm. Außer man ist simultan übersetzt, also ne, die sind natürlich weiterhin, das kann kein ChatGPT machen. Aber wer weiß, auch das. Sitzt vielleicht demnächst, sitzt die da und das übersetzt direkt ein Roboter, klar, mit Spracherkennung, was rede ich eigentlich? Wird wahrscheinlich auch gehen.
Ja.
Oder geht vielleicht jetzt schon. Weiß es nicht.
Es gibt ja auch einen Roboter, der wahnsinnig gut den Rembrandt oder so nachmalen kann.
Ja. Ja.
Es sieht genauso aus, aber es ist halt kein Rembrandt, ne?
Ja.
Und ich glaube, dann am Ende macht es die Person aus. Also wenn du irgendwas hast, wenn du irgendetwas verkörperst, dann kann ja der Roboter noch so gut sein. Trotzdem sind ja Menschen interessiert an anderen Menschen.
Ganz genau. Deshalb sage ich ja, das Analoge ist total wichtig. Und ich glaube einfach, das, was besonders betroffen sein wird, ist alles, was in Text ist. Die Texte sind betroffen. Das gesamte, sagen wir mal, die Ausstellungsarchitektur oder die Formate der Vermittlung, die nach wie vor braucht es da Menschen, die miteinander sprechen, um das näher zu bringen. Aber die Texte, glaube ich, ja, da können wir uns wahrscheinlich irgendwann, oder es gibt ja schon Bücher, die KI-mäßig geschrieben wurden, und die Drehbuchautoren gehen nicht ohne Grund gerade alle auf die Straße und streiken und machen, und Musiker, die Angst haben um die Urheberrechte. Also das ist diese Urheberrechtsproblematik, bin ich gespannt, wie die sich klären lassen kann oder überhaupt, ob es da eine Chance gibt.
Mhm.
Also Musiker haben es schwer, auch bestimmt zukünftig, weil einfach Melodien werden wahnsinnig leicht mittlerweile auch schon KI-mäßig entwickelt. Illustratoren haben es schwer, habe ich gestern ein Beispiel gehört. Das ist wirklich, da hat einer wohl in einer Demonstration, also hat in so einer, in einem Vortrag vorgestellt, wie ein Produkt, er hat einfach ein Produkt genannt und die wesentlichen Merkmale, ein neues Produkt, was auf den Markt gebracht werden sollte, wie eine KI, das Design entwickelt hat und die Kampagne dazu. Mit Text, mit Bild. Eine gesamte Kampagne. Also so viel zum Thema Marketingagenturen. Auch so eine Sache.
Und hast du vielleicht einen Tipp oder wie gehst du damit um mit dieser, wie wir es schon besprochen haben, Angst? Und also das ist ja so eine innere Unruhe und eine Art Panik, die man da zwischendurch bekommt, weil man denkt, oh Gott, also mithalten kann ich sowieso nicht mit der KI und besser kann ich auch nicht sein. Also das Einzige, was ich machen kann, ist abwarten oder was?
Nee, abwarten ist falsch. Mhm. Mitmachen.
Mitmachen.
Mitmachen. Also auf keinen Fall sich dagegen sperren. Also ich bin ganz stolz, dass ich jetzt auch geschafft habe, meinen 80-jährigen Vater, den habe ich jetzt ChatGPT beigebracht. Der ist total happy, weil er jetzt mit einem albanischen Freund kommunizieren kann und kriegt das also hin, dass er jetzt irgendwie mit ihm WhatsApp-Nachrichten auf Albanisch austauscht. Und er ist ganz glücklich, er macht mit. So.
Mhm.
Und ich glaube auch, dass das unabhängig des Alters oder so, sollte das auch jeder versuchen, mitzumachen, um zu sehen, was diese KI kann und aber auch zu sehen, was sie eben nicht kann.
Mhm.
So. Sie ist nicht allmächtig. So, man kann sich da seine Essenz rausschöpfen, man muss mitsprechen können, man darf auf keinen Fall irgendwie als Depp irgendwie außen vor bleiben. Und ja, jeder sollte versuchen, seine Chancen daraus zu ziehen, was er damit tun kann. Aber ich glaube, die ganz wichtige, auch so das Fazit jetzt aus unserem Gespräch so ist, dass man wirklich, wirklich daran arbeiten muss, individuell zu bleiben. Dass man eben nicht, und das ist eben etwas, was ich so als große Gefahr sehe, dass irgendwie alle so mit der Masse schwimmen, dass alle irgendwie auch in der Meinung schnell auf so populistische Kampfansagen einsteigen, und irgendwo mir fehlt so die individuelle Aussage, das Persönliche. Und wenn man sich das erhält und wirklich auch daran arbeitet, dass man eine eigene Person ist, die Persönlichkeit kann keine KI ersetzen. Mhm. Und wenn diese Persönlichkeit sich in der Arbeit auch widerspiegelt, dann glaube ich, hat man eine Chance, dass man irgendwo trotzdem auch noch da im Berufsleben weiter klarkommt und sich eine Eigenmarke. Also ich glaube, es geht eigentlich immer um Eigenmarke.
Ja. Ja.
Kann man auf jedes Produkt oder auf Person ist, also wenn es darum geht, wie vermarkte ich mich nach außen, ja, Persönlichkeit schaffen.
Ich hätte eigentlich noch jetzt eine Schlussfrage, aber das war so ein netter Schlusssatz, dass ich das dabei belassen würde.
Ja, gerne, super.
Ja, vielen Dank. Also schöne positive Worte. Alle sollten jetzt ein bisschen an ihrer Persönlichkeit arbeiten und mal wieder. Man entfernt sich ja auch so schnell von sich selbst. Allein wenn man jetzt bei Instagram die ganze Zeit hoch hin und her wischt und sich diese ganzen tollen Influencer anguckt mit einem Wahnsinnsleben und toller Haare und toller Haut und eigentlich müssen sie auch gar nicht arbeiten, dann entfernt man sich irgendwie so von sich selbst.
Ja.
Das macht man über Stunden und dann ist es schon wieder Schlafenszeit und dann, also.
Ja, Kommunikation. Mhm. Mit anderen sprechen und das analog und ich liebe auch das hier Wischen durch Instagram. Ja, es ist also, es macht ja Spaß. Es ist natürlich nicht Zeitfresser, aber man darf auf keinen Fall vergessen, sich auch noch mit Freunden zu treffen oder vor allem sich auf neue Leute einzulassen. Das finde ich einfach immer so das Ding, dass so viele irgendwie immer in ihrem Pulk unterwegs sind und dann irgendwie sich nicht trauen, irgendwie mal auf andere Menschen zuzugehen, um neuen Input zu bekommen. Und ja. Darüber entwickelt man sich ja weiter. Also wenn ich immer in der gleichen Blase unterwegs bin, passiert ja nichts.
Nee.
Ja, das ist halt auch ein Grund, weshalb ich so gerne so genreübergreifend unterwegs bin, weil das immer wieder völlig neu ist und andere Menschentypen auch sind. So.
Ja.
Also insofern, ja, man sollte nicht nur im Netz unterwegs sein, sondern dankbar sein, dass wir uns wieder analog treffen können und das auch tun.
Also ich habe mich jetzt sehr gefreut, mit dir dieses Gespräch zu führen. Vielen, vielen Dank. Es war mir eine wahre Freude.
Dankeschön, gleichfalls.